Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, mal wieder hier zu sein nach langer Zeit. Ich erinnere mich noch, vor 15 Jahren haben mein Mann und ich da gesessen und geheiratet. Das war sehr schön hier. Und ja, seitdem bin ich nicht mehr in der Gemeinde, aber ich sehe doch in den Reihen noch einige bekannte Gesichter und freue mich. Ja, ich glaube, es ist 23 Jahre her, da habe ich da unten gesessen, so das erste Mal nach diesem besagten Amerika-Aufenthalt bin ich in die Gemeinde gekommen, habe mir mal so einen Gottesdienst angeguckt, in diesen fürchterlich unbequemen Bänken gesessen und ich glaube Pfarrer Laubvogel damals noch zugehört und bin dann so Teil des Jugendkreises auch geworden und so, und damals hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mal hier oben stehe und predige. Ja, in diesen 23 Jahren meines Christseins habe ich viele Predigten gehört und mir ist dabei auch eins aufgefallen, nämlich in vielen dieser Predigten geht es darum, was Gott im Leben von Menschen tut. Wie er spricht, wie er handelt und welche Wunder er tut. Viele dieser Predigten drehen sich um dieses göttliche Eingreifen in unser Leben und sollen Menschen dazu ermutigen, zu einem Leben mit diesem Gott. Und sie sollen ihnen zeigen, dass Gott auch in ihrem Leben Dinge bewegen und verändern kann. Und über all das möchte ich heute nicht predigen. Mir geht's heute um das genaue Gegenteil. Mir geht's um die Zeiten, in denen Gott nicht handelt und in denen Gott nicht spricht und in denen keine Wunder eintreffen, selbst wenn wir innig dafür beten. Mir geht es um diese Funkstille oder diese gefühlte Funkstille und um die Frage, ob Gott wirklich schweigt und wenn ja, warum? Es tut mir leid, Birgit, aber du bist ein Predigtbeispiel heute. Das ist länger als 30 Jahre her, als meine Schwester und ich noch Kinder waren. Da sagte Birgit mal zu mir, Gott spricht nicht mehr mit den Menschen. Irgendwann hat er damit aufgehört. Und ich bin mir sicher, wenn ihr sie heute fragt, dann wird sie euch eine ganz andere Antwort geben. Aber 30 Jahre sind eine lange Zeit, da kann sich viel entwickeln. Damals, als wir Kinder waren, erinnere ich mich, hat sie das mal zu mir gesagt. Und was meine große Schwester gesagt hat, wurde natürlich sofort in Zweifel gezogen. Also habe ich mich in meinem Kinderzimmer auf den Teppich gesetzt, habe die Hände gefaltet, wie ich das im Religionsunterricht so gelernt habe und habe dann mal laut gesagt, Hallo Gott. Und habe gelauscht und habe gewartet und ins Leere vor mir geguckt, aber da kam nichts, da kam keine Antwort. Und dann habe ich das nochmal probiert, ein bisschen lauter, vielleicht hat Gott mich ja nicht gehört. Hallo Gott. Ja, da kam einfach nichts, da war keine Antwort und Gott hat sich einfach nicht herabgelassen, auf mich zu reagieren. Und dann habe ich dieses Experiment dann enttäuscht abgebrochen und dachte mir, na, vielleicht hat meine Schwester ja recht gehabt, Gott antwortet nicht, der redet nicht mit uns Menschen. Und ich weiß, ich habe diese Probeläufe einige Male gemacht in dieser Zeit, aber das Ergebnis war immer dasselbe, Gott hat nie geantwortet. Und welchen Schluss habe ich daraus gezogen? Es hat keinen Sinn, mit diesem Gott zu reden. Also habe ich es gelassen. Und es hat auch gar nicht lange gedauert. Da habe ich diesen kompletten Kinderglauben einfach sausen lassen und bin im Grundschulalter noch zur Atheistin geworden. Das hat mir keiner eingeredet, irgendwie das auf die Idee, dass das mit Gott Quatsch sein muss. Da bin ich selber drauf gekommen. Und von da an fand ich jeden, der ernsthaft an diesen Gott geglaubt hat, dumm. Ja, wer braucht denn solche Märchen? Ich war davon überzeugt, dass die Bibel nichts anderes war als ein dickes Märchenbuch. Ja, und heute stehe ich hier und predige, denn vor eben etwas mehr als 20 Jahren haben überzeugte Christen begonnen, an diesem Stuhlbein meines überzeugten Atheismus zu sägen. Ich bin, wie gesagt, als Austauschschülerin in die USA gekommen und in dieser knicke-knacke-frommen Gastfamilie gelandet. Die Szene, da haben wir gehört, die war echt. Nach diesem Frühstück bin ich auch praktisch direkt ins Auto gezerrt und zum Gottesdienst gefahren worden und wurde auch danach dann pausenlos mit Jesus beschallt, ob ich wollte oder nicht. Und das fand ich erstmal blöd, weil ich wollte ja meine Überzeugung eigentlich behalten. Ich wollte gar nicht Christ werden, weil ich fand ja Glauben dumm. Aber das hat die Leute in dieser Gemeinde überhaupt nicht gestört. Die haben einfach weiter von ihrem Gott erzählt. Ob ich das nur hören wollte oder nicht, beim Gemüseschnippeln in der Küche und sonst was, das war ständig Thema. Die haben mir zum Beispiel erzählt, wie Gott zu ihnen redet und wie er handelt und welche Wunder sie schon mit Gott erlebt haben. Und das ging in einem fort und es waren so viele Berichte, dass ich mir dann irgendwann dachte, also entweder haben die einen am Sträußchen oder an diesem Märchen ist vielleicht doch was dran. Vielleicht gibt es diesen Gott ja doch. Und vielleicht war Jesus doch mehr als so ein Pazifist in Latschen. Irgendwas hat diese Hartnäckigkeit in mir bewegt, denn nach einigen Monaten habe ich den Widerstand praktisch aufgegeben und dachte, gut, dann probiere ich das mit dem Glauben mal, vielleicht ist ja was dran. Und ich würde Ihnen jetzt gerne so die strahlende Bekehrungsgeschichte erzählen, ja, von dem Moment berichten, wo das mit Gott schlagartig Sinn ergeben hat und wo ich von seiner Existenz felsenfest überzeugt war. Das würde ich gerne erzählen, war aber nicht so. Ja, dabei habe ich brav alles mitgemacht, was mir Christen so vorgelebt und erzählt haben. Ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen, ich bin in den Jugendkreis gegangen, in den Hauskreis gegangen, bin in die Gottesdienste gegangen, habe stille Zeit gemacht und so weiter. Das habe ich alles ausprobiert und mir dabei immer gewünscht, so, jetzt aber Gott, jetzt sag doch mal was. Aber es ist exakt das passiert, was damals auf meinem Kinderzimmerteppich los war. Nichts. Da war nur großes Schweigen und das 13 Jahre lang. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Da erzählen einem die Christen ständig, wie toll so ein Leben mit Gott ist und was er alles sagt und welche wunderbaren Gefühle er herabregnen lässt und in welchen Situationen er so einspringt. Und dann stehen sie so daneben und haben das dumpfe Gefühl, sie machen irgendwas falsch. Wenn Gott mit den anderen redet, aber nicht mit ihnen, dann kann das doch eigentlich nur bedeuten, dass bei ihnen irgendwas schief läuft, oder? Und vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum redet Gott eigentlich immer mit den anderen, aber nicht mit mir? Was mache ich falsch oder gibt es diesen Gott überhaupt? Und ich möchte Sie jetzt an dieser Stelle auf eine kleine Wanderung mitnehmen. Wir haben die Geschichte gerade gehört und Sie haben sie letzte Woche auch schon gehört, das macht aber nichts. Wir begleiten diese beiden Menschen von eben auf ihrem Heimweg. Kleopas und die andere Person, die namentlich in der Bibel nicht genannt wird, es könnte ein Freund oder ein Verwandter von Kleopas gewesen sein, möglicherweise auch seine Ehefrau. Die beiden sind jedenfalls auf dem Weg in ihr Heimatdorf, das einige Stunden Fußweg von Jerusalem entfernt liegt. Also die haben eine gewisse Strecke vor sich. Und obwohl es gerade Frühling ist und die Wiesen grün sind, da blüht alles, Israel ist im Frühling wunderschön, hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin mal im Frühling da durchgewandert, ist herrlich. Aber für diese Schönheiten am Wegrand haben diese beiden Menschen gerade überhaupt keinen Blick, weil sie was Schreckliches erlebt haben und immer noch fassungslos davon sind. Kleopas und sein Begleiter waren Jünger von Jesus und sie haben das geglaubt, was Jesus gesagt hat. Sie haben seine Wunder miterlebt und sie waren davon überzeugt, dass Jesus nicht nur sie selbst, sondern ihr ganzes Land befreien würde, dass die römische Besatzung enden und endlich Frieden herrschen würde. Aber dann ließ sich Jesus, ihr Hoffnungsbringer, gefangen nehmen und vor ihren Augen hinrichten. Einfach so. Die Jünger haben miterlebt, wie ihre Hoffnung gestorben ist. Und danach blieb ihnen nichts weiter als der Heimweg. Sie haben ihr ganzes Lebensziel verloren. Und auf dem Weg reden sie über das, was sie mit ansehen mussten. Und da spricht sie ein Fremder an, der ihre Unterhaltung gehört hat. Und er fragt, ob er sie begleiten dürfe und erkundigt sich, was es denn mit diesem Jesus, der da gekreuzigt wurde, eigentlich auf sich hat. Und Kleopas und der andere Jünger erzählen dem Fremden daraufhin, was sie über Jesus wissen und geglaubt haben. Der Fremde hört ihnen geduldig zu und lässt die beiden erstmal so ihre ganze Trauer und Verzweiflung aussprechen. Die Jünger spüren, dass der Mann ihnen wohlgesonnen ist und seine Anwesenheit und seine Anteilnahme, die tun ihnen einfach erstmal gut. Und so sind sie offen für das, was der Mann zu sagen hat, als er zu ihnen spricht. Er erinnert sie an alte Prophezeiungen und erklärt ihnen die Dinge daraus, die sie nicht verstanden haben. Und später werden sie darüber sagen, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Genau, in der Osterzeit wird diese Geschichte gerne erzählt, das bietet sich an wegen der Auferstehung und so. Aber mir geht es jetzt weniger um die Auferstehung, als um einen anderen Aspekt in dieser Erzählung, nämlich was Jesus auf diesem Weg eigentlich tut. Und das Erste, was mir auffällt, ist, er stößt irgendwo auf dem Weg dazu. Der läuft nicht von Anfang an mit, sondern gesellt sich so beiläufig dazu. fragt, hallo, wer seid ihr denn? Was Bescheid, darf ich euch begleiten? Und so kann das auf dem Lebensweg eines jeden Menschen passieren. Plötzlich stößt dieser Jesus dazu und geht mit. Und man erkennt ihn zunächst gar nicht. Das zweite ist, Jesus fragt und hört zu. Worüber redet ihr? Was beschäftigt euch denn so? Er lässt erstmal die anderen reden, ohne das zu kommentieren. Und erst dann fragt er nach. Er nimmt Anteil, er will, dass alle Fakten und Gefühle ausgesprochen werden. Und dann schließlich ergreift Jesus selbst das Wort und erklärt, was Sache ist. Aber erst, nachdem die Menschen ihm ihre Sicht der Dinge dargelegt haben. Warum tut er das? Ich meine, warum springt er den beiden Jüngern nicht direkt nach dem Jerusalemer Stadttor auf den Weg, breitet so effektvoll die Arme aus und leuchtet so ein bisschen überirdisch und sagt, hier vor euch steht der Auferstandene. Hätte er ja machen können. Also das wäre das, was ich von einem Gott erwartet hätte, so eine riesen Offenbarungsshow. Aber stattdessen geht Jesus stundenlang neben diesen beiden Leuten her und macht einen auf ahnungslos. Was soll das? Ich denke, dass Jesus genau das tut, was diese beiden Leute auf dem Weg brauchen. Er lässt sie aussprechen, was sie da eigentlich glauben. Und sie breiten daraufhin ihr ganzes Gottesbild vor ihm aus. Und dabei stellt sich heraus, das Bild stimmt nicht ganz. Es ist fehlerhaft. Für diese beiden ist nicht nur Jesus gestorben, mit ihm ist auch ihr gesamtes Gottesbild gestorben. Ihr Glaube. Sie haben eine bestimmte Vorstellung von Gott und Jesus, aber die stimmt nicht mit der Realität überein. Sie ist von Wunschdenken überschattet. Und Jesus ist gar nicht so, wie sie gedacht haben. Nach der Kreuzigung waren diese Jünger davon überzeugt, dass ihr Weg mit Jesus zu Ende war und dass es diesen Weg möglicherweise nie gegeben hatte. Dass sie sich in Jesus getäuscht haben. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wirkt, sagten sie zu dem Fremden. Klammer auf, war er wohl doch nicht, Klammer zu. Ich kann mir vorstellen, dass Kleopas und der andere Jünger sich in diesen Tagen so fern von Gott gefühlt haben, wie in ihrem ganzen Leben noch nicht. Und Gott hat ihnen in dieser Zeit keine tröstenden Gefühle geschickt. Da war nur Schweigen und Leere. Und ähnlich wird es auch den anderen Jüngern ergangen sein. Denn in der Bibel wird berichtet, dass sie trauerten. Warum aber trauern die Jünger, wenn Jesus ihnen doch mehrfach gesagt hat, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde? Also ich kann mir das nur so erklären, dass sie das zu diesem Zeitpunkt nicht glauben konnten. Und stellen Sie sich mal diese Hoffnungslosigkeit vor. Die Jünger haben ihren Glauben verloren und das sind dieselben Jünger, die wir heute als Glaubenshelden verehren. Die waren an diesem ganz tiefen Punkt. Aber genau in diesem Moment, wo sie sich so fern von Gott gefühlt haben, genau in dem Moment geht Jesus unerkannt neben ihnen her und lässt sie reden, lässt sie trauern und gibt ihnen die Möglichkeit loszulassen. Und ermutet ihnen diese ganzen überwältigenden Gefühle, die Verzweiflung und die ganze Tiefe der Erfahrung zu. Und erst nachdem sie all das durchlebt haben, gibt er sich zu erkennen als der auferstandene Jesus. Als Jesus, der das menschlich Unmögliche möglich gemacht hat, der die Sackgasse Tod durchbrochen und in veränderter Gestalt mit Wundmalen am Körper wieder auferstanden ist. Dieser Jesus ist nicht mehr derselbe, den die Jünger gekannt haben. Der Weg nach Emmaus war wichtig und das Zweifeln war wichtig und das Sterbenlassen dieses alten Gottesbildes war für die Jünger notwendig und die Trauer darum auch. Denn erst dadurch war es ihnen möglich, Jesus neu zu entdecken. Jesus wischt dieses Leiden nicht mit seinem plötzlichen Erscheinen weg und alle sind happy. Das war so nicht. Er will offenbar, dass die Menschen ihre Trauer und Verzweiflung durchleben und durcharbeiten. Und dabei fühlt es sich schlimm an, einen zur Gewohnheit gewordenen Glauben zu verlieren. Denn er hinterlässt ein schmerzendes Loch. Aber Gott lässt zu, dass dieser Glaube sterben darf, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Er lässt Zeit und Raum, um darum zu trauern, so wie Jesus den Jüngern auf dem Heimweg Zeit und Raum gibt. Denn manche Erkenntnis braucht Zeit und mitunter viel Zeit, um sich entwickeln zu können. Und erst wenn die Gefühle, die der Verlust verursacht hat, gewürdigt wurden und erst wenn diese ganzen aufgeworfenen Fragen geklärt sind, erst dann kann der Glaube wieder auferstehen, in veränderter Gestalt, mit Wundmalen, aber stärker als vorher. Jesus ist den Jüngern in dieser Zeit des Trauerns und Zweifelns näher als je zuvor. Nur sind sie nicht in der Lage, das zu erkennen. Und das ist übrigens auch gar nicht ihre Schuld. Ich finde das eine sehr interessante Stelle. Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten, steht in der Bibel. Gott selber sorgt dafür, dass er nicht als er selbst wahrgenommen wird. Das ist ja eigentlich verrückt. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ich weiß die letztgültige Antwort nicht, aber meine Vermutung ist, weil dann die interessanten Fragen auf den Tisch kommen. Wenn ich an Gott zweifle, dann bin ich so ehrlich und angreifbar wie sonst nicht. Und dann sage ich offen, was mir nicht passt. Und durch dieses Aussprechen wird mir manches überhaupt erst bewusst. Und dann kann ich mich auch erst daran abarbeiten, wenn ich weiß, worum es eigentlich geht. Als Begleiter und Zuhörer hilft Jesus den beiden Jüngern, alles auszusprechen, was ihnen auf der Seele liegt, und sie können dann gemeinsam darüber reden. Wenn Sie gerade trauernd und zweifelnd Ihres Weges gehen, von welchem Jesus würden Sie sich ernster genommen fühlen? Von demjenigen, der urplötzlich mit überirdischem Leuchten auf dem Weg steht und sagt, Juhu, da bin ich? Oder von demjenigen, der Sie über Stunden geduldig begleitet und Sie erstmal auspacken lässt? Ich hätte mir damals Ersteren gewünscht. Ich wollte einen eindeutigen Beweis, und zwar sofort. Ich wollte nicht immer dieses Schweigen, das auf meine ganzen Glaubensversuche gefolgt ist. Ich wollte wissen, ob das mit Gott und Jesus jetzt wirklich wahr ist oder nicht. Und zwar jetzt. Und irgendwann habe ich meine Antwort auch bekommen. Aber der Weg dahin hat 13 Jahre gedauert. Das waren 13 Jahre gefühlte Funkstille, 13 Jahre Zweifeln und Ringen und das ständige Gefühl, nicht richtig zu glauben, nicht diszipliniert genug zu sein und irgendwie immer was falsch zu machen. 13 Jahre Trauer darüber, dass Gott nicht so ist, wie ich ihn offenbar haben wollte. Denn wenn es Gott schon gibt, dann soll er doch gefälligst so sein, wie ich ihn haben will. Und nicht anders. Mein Wunsch formt meine Realität. Das war eine sehr, sehr lange Zeit und oft war ich kurz davor, dieses ganze Glaubensdings wieder hinzuschmeißen, weil als Atheistin muss ich mich nicht verrenken, das ist auch ganz bequem. Aber irgendwie bin ich trotzdem dran geblieben. Bisschen mit Schuld ist auch diese Gemeinde hier. Und vielleicht war in dieser Zeit auch dieser unerkannte Begleiter an meiner Seite. Vielleicht ist Gott die ganze Zeit inkognito mit mir mitgelaufen, hat mich erstmal so meinen ganzen Lebensfrust, meine Ängste, Sorgen, Zweifel und so weiter ausspucken und sortieren lassen und das dann zu gegebener Zeit genommen und in aller Ruhe aufgedröselt. Das war eine sehr unbequeme und teilweise quälende Zeit, aber sie war wichtig. Denn sie hat mich zu einem tieferen Verständnis davon geführt, wer eigentlich Gott ist und was Glaube bedeutet. Nicht, dass ich das jetzt alles wüsste, aber so die Richtung stimmte. Und das war keine bombastische, aber letztlich flache Erfahrung. Das war ein jahrzehntelanges Ringen, Zweifeln, Fragen, Klagen und irgendwann in Ansätzen auch mal Verstehen. Ich habe mir immer so ein knallendes und zischendes Wunder gewünscht, aber tatsächlich hat mir Gott nach diesen 13 Jahren eher leise Hinweise auf seine Existenz gegeben. Ganz anders, als ich das erwartet hätte. Und das ist auch bis heute so. Gott geht auch heute noch treu an meiner Seite, aber meistens auch still. Er hat entschieden, in meinem Leben dezent aufzutreten, leise und rücksichtsvoll, abwartend und respektvoll. Der drängt sich nicht auf. Und das musste ich lernen, weil es nicht das war, was ich mir gewünscht hatte. Aber ich kann heute aus Überzeugung sagen, Gott spricht, Gott handelt und Gott tut Dinge im Leben von Menschen. Aber oft ganz anders, als wir uns das wünschen oder als wir das wahrnehmen. Das Gute ist, wir dürfen zweifeln. Wir dürfen um die Wahrheit ringen und wir dürfen völlig daneben liegen und in die falsche Richtung rennen wie die Emmausjünger nach Hause. Ob wir jetzt mit ihm rechnen oder nicht, Jesus geht all diese Wege an unserer Seite. Amen.